Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Rammel.
Ja, und heute sprechen wir mit Richard David Precht. Er ist Schriftsteller, Philosoph, Publizist und Moderator. Und sein neuestes Buch ist erschienen am 14. März diesen Jahres und heißt Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. Das Buch handelt um die Neudefinition der Arbeit durch das zweite Maschinenzeitalter, die Digitalisierung und ihre Auswirkungen. Und Richard hat ein Geheimnis, er fährt weder gerne Auto, also überhaupt nicht gerne Auto, weil ihn die Komplexität des innerstädtischen Verkehrs völlig überfordert. Das, obwohl er ansonsten, man munkelt zumindest, mit komplexen Zusammenhängen ja eher so gar keine Schwierigkeiten hat. Die Zeit bezeichnet Richard David Precht als Bürgerphilosophen. Der Spiegel nennt ihn mediale Allzweckwaffe. The European beschreibt ihn als Weltbegriffsphilosoph. Der Spiegel sagte über ihn, er spricht wie ein Buch, wie sein Buch, anekdotenreich, anschaulich, präzise, viele Fächer streifend und anregend. Beste Voraussetzungen für einen super tollen Podcast. Herzlich willkommen, lieber Richard.
Ja, hallo.
Richard, du fährst nicht gut und gern Auto. Das haben wir gemein, ich auch nicht. Ist das Problem, dass Denken und Lenken sich nicht vertragen?
Ja, möglicherweise ist das bei mir so und es ist tatsächlich eine Art Philosophenkrankheit, nicht Auto fahren zu können. Es ist auffällig, also auch mein Philosophieprofessor konnte nicht Auto fahren und ist dreimal durch die Führerscheinprüfung gefallen. Und auch andere große Geister, wie zum Beispiel Roger Willemsen, haben nie einen Führerschein machen können. Ich selbst habe zwar die Führerscheinprüfung bestanden, ich kann auch Auto fahren, aber wenn es um komplexe Verkehrszusammenhänge geht, dann denke ich zu viel. Also mir fehlt quasi das intuitive sich hineinversetzen in den Verkehr und das führt bei mir sogar zu erstaunlichen Trotzreaktionen. Ich fühle mich also schnell überfordert im Verkehr und tatsächlich bei geistigen komplexen Zusammenhängen eher weniger, aber bei solchen unmittelbaren sinnlichen Komplexitäten, da bin ich schon leicht zu überfordern.
Das ist schön zu hören, baut mich ja auch auf. Vielleicht steckt ein kleiner Philosoph in mir, muss ich mal nachschauen.
Ganz unbedingt. Einen anderen Grund kann es nicht geben.
Genau, kann überhaupt nicht anders sein. Also, lieber Richard, wenn man dein Buch gelesen hat, muss man diese Frage stellen. Ist der Job des Philosophen zukunftssicher? Und was noch brennend interessanter ist, fällt dein Job in der Kategorie Care-Job, Shit-Job oder Bullshit-Job?
Also die zweite Frage ist wirklich schwierig. Also im allererweiterten Sinne ist es wahrscheinlich ein Care-Job. Ein Bullshit-Job ist es natürlich in den Augen sehr vieler Menschen, die körperlich hart arbeiten und denken, Philosophen ist es das Letzte, was es geben müsste. Ich habe auch gewisse Sympathien mit dieser Sichtweise, selbst wenn ich sie nicht teile. Aber in der Zeit, in der ich sehr hart körperlich gearbeitet habe, zum Beispiel um mir mein Studium zu finanzieren, da kamen mir Leute, die geistigen Tätigkeiten nachgegangen sind, auch irgendwie suspekt vor. Also ich kann das auch nachvollziehen. Wegrationalisierbar ist der Beruf des Philosophen zu meinen Lebzeiten nicht. Das ist ganz schön und ganz erfreulich. Wir haben sogar im Augenblick einen enormen Boom in der Philosophie. Also vor 20, 30 Jahren sah die Welt für Philosophen in Deutschland deutlich schlechter aus als heute. Und damit meine ich mit Philosophen nicht nur Leute, die Philosophie studiert haben, sondern die so eine Funktion haben als Gesellschaftsscouts, die also über die Gesellschaft nachdenken, über die Zukunft der Gesellschaft. Das Bedürfnis danach, dass solche Menschen Perspektiven für die Zukunft eröffnen, das ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark gestiegen.
Verwässert damit der Begriff des Philosophen ein wenig?
Es gibt ja keine feste Definition dessen, was ein Philosoph ist. In seinem eigentlichen Rollenmodell, was ein Philosoph sein soll, würde man sagen, das geht auf Platon zurück. Da war das jemand, der über den Menschen und die Gesellschaft nachdenkt, mit dem Ziel, die Gesellschaft zu verbessern. Das ist die eigentliche Aufgabe. Also die Grundfrage der Philosophie ist die Frage nach dem guten Leben. Heute ist Philosophie an den Universitäten weitgehend eine Wissenschaft geworden, wie so vieles andere auch. Viele Bereiche, die früher zur Philosophie gehörten, gehören heute nicht mehr dazu. Es gibt ganz viele eigene Disziplinen, Soziologen, Sozialpsychologen, Psychologen, Politologen und so weiter. Das hat sich also in tausend Teile zersplittert Was übrig geblieben ist an den Universitäten, ist einerseits eine Philosophie, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt, also quasi Altbausanierung im Bereich des Geistes macht. Also die Kant-Spezialisten und Heidegger-Spezialisten und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es die analytische Philosophie, die sich um sprachlogische Probleme kümmert. Diese Formen von Philosophie decken das, was eigentlich mal Philosophie war, heute nicht mehr ab. Und deswegen ist es kein Wunder, dass nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern vor allen Dingen jene Philosophen bekannt und populär sind, die eigentlich eher das klassische Rollenmodell vertreten, also das Rollenmodell eines Aufklärers, der sich versucht, durch all die verschiedenen Disziplinen zu tanken, sich einen Überblick zu verschaffen und Perspektiven für ein gutes Leben zu entwickeln und ein gutes Zusammenleben.
Richard, wenn wir bei den klassischen Themen unterwegs sind, ich als Engländerin war ja recht begeistert, als ich im Buch feststellte, du hast geschrieben über englische Dichter und Denker, also John Locke, William Godwin, Keats, Mary Shelley, leider nicht, also ihr Mann, mein Lieblingsdichter Percy Bysshe Shelley. Mhm. Aber du schriebst, dass Godwin schon in seinem Buch in 1793 sagte, die Maschine erlöst den Menschen von vielen einseitigen Tätigkeiten und vom gleichförmigen Arbeitsalltag. Der Satz kommt mir sehr bekannt vor im Zusammenhang mit der heutigen Zeit. Kannst du dir erklären, warum wir so lange brauchen, um das umzusetzen?
Ja, also William Godwin war wirklich ein großer Geist. Ne? Also der Vater von Mary Shelley, ja, die Frankenstein schrieb. Und also ein großer Sozialvisionär, der auch nicht an Revolutionen glaubten, sondern an Evolution durch Erziehung. Und der tatsächlich der Überzeugung war, dass die Maschinen den Menschen von unwürdiger Arbeit befreien würden. Jetzt muss man sagen, auf der einen Seite hat er ja sehr weitgehend recht gehabt. Man muss sich ja nur mal Länder wie Deutschland oder wie England angucken und sagen, wie viele Leute gehen noch brutalstmögliche harter körperlicher Arbeit nach und wie viele tun das, die zu Godwins Zeiten bis zu 80 Stunden in der Woche. Also insgesamt hat die Technik unseren Arbeitsalltag stark erleichtert und Menschen von brutalstmöglicher Arbeit, die früher der Regelfall war, weitgehend, nicht komplett, aber weitgehend zumindest in den Industrieländern befreit. Warum ist das nicht schneller gegangen? Godwin dachte, dass mit der technischen und der wirtschaftlichen Revolution auch eine soziale Evolution einhergehen würde, indem man die Gesellschaft vom Frühkapitalismus, der ja gerade angefangen hat, von diesem Frühkapitalismus befreit in eine Gesellschaft, in der genossenschaftlich gewirtschaftet wird. Und wenn es jetzt ein genossenschaftliches, kein verstaatlichtes, ne, sondern ein genossenschaftliches Modell ist, dass also denjenigen, die Fabriken auch gehören, die dort arbeiten, dann würde sich die Gesellschaft im Sinne der Arbeitenden verändern. Und dieser Prozess ist so erstmal über sehr lange Zeit nicht eingetreten, sondern der Grund, warum die Arbeitswelt sich verbessert und verändert hat, lag darin, dass solange Fabrikarbeiter, die nur gearbeitet haben und sehr schlecht bezahlt wurden, sie nicht in der Lage waren, die Produkte zu kaufen, die sie herstellten. Das heißt, es gab enorme Konsum- und Absatzkrisen. Ja, und der Hauptgrund dafür, warum der böse Kapitalismus des 18. Jahrhunderts zur erfreulichen Marktwirtschaft des 20. Jahrhunderts werden konnte, lag daran einzusehen, je mehr Freizeit Menschen haben und je mehr Geld sie in der Tasche haben, umso besser für eine Volkswirtschaft.
Sehr, sehr spannend. Also ich habe mal einen Satz, der im Bayerischen ja immer vorkommt. Ich bin nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, heißt das. Eine Suppe, die für arme Menschen ist, was dann auch also implizieren würde, also wenn man jetzt so viel arbeitet, ist man dann auch schlauer. Ne? Wie kommen wir drauf, dass das so ist?
Also dieses Arbeitsethos, das wir in unseren Gesellschaften haben, ist ein Erbe des Christentums. Wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, muss ich vorstellen, das Christentum macht ja einen beispiellosen Siegeszug in der antiken Welt, vor allen Dingen im Römischen Reich durch. Und zwar dadurch, dass es sich in Gesellschaften ausbreitete, wo 80% der Bevölkerung, fast sogar 90% von allem ausgeschlossen war. Das galt für die hart Arbeitenden, das galt für die Sklaven, das galt für die Ausländer und das galt für die Frauen. Und das Christentum geht hin und gibt diesen Menschen eine Würde und sagt, Gott liebt dich, weil du arbeitest. Das war die größte Revolution wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit. Denn bislang war es so gewesen, dass in diesen Kulturen Menschen, die arbeiteten, gerade nicht von den Göttern geliebt wurden. Die Götter selber arbeiteten ja auch nicht. Ja, die führten ein Dandy-Leben, entführten Frauen, machten Ränkeschmiede und so weiter, lebten also quasi wie die Hocharistokratie. Es gab also adelige Götter für eine Adelsgesellschaft oder eine privilegierten Gesellschaft. Und jetzt kommt das Christentum hin und gibt den ganzen Unterprivilegierten eine Würde. Und man zeigt sich gegenüber Gott als würdig, A, natürlich, dass man gläubig ist und B, dass man arbeitet, nämlich für Gottes Lohn. Und dieses Ethos, dass die Arbeitenden eigentlich die Gesellschaft bilden und nicht die Nicht-Arbeitenden, das wird dann in der industriellen Revolution sehr bedeutsam und von daraus entsteht dieses Arbeitsethos, was wir heute kennen, dass man eigentlich nur dann richtig etwas wert ist, wenn man auch was schafft und schuftet und wenn man arbeitet. Und das ist sehr, sehr bestimmend für die DNA unserer Gesellschaft. Und man kann sagen, das hat das Betriebssystem Kapitalismus sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht. Die Arbeitsgesellschaften, die hohe Arbeitsmoral. Es ist eigentlich erstmal eine positive Geschichte, eine Erfolgsgeschichte. Gleichzeitig erleben wir parallel dazu den Siegeszug der Technik, der den Menschen ermöglicht, sukzessiv immer weniger zu arbeiten. Man muss ja nur überlegen, wie wenig Menschen heute arbeiten und wie viel Geld sie bekommen in den Industrieländern. Wenn man das jemand erzählt hätte 1850, ja, wenn man gesagt hätte, ja, so ein Durchschnittseinkommen, das liegt in Deutschland so bei 3.500 Euro, ja, und ein Arbeiter kann sich das und das und das und das und das alles leisten und der fährt im Urlaub und der hat eine Krankenversicherung und was weiß ich, da würde jeder gesagt haben, ja, selbst der kühnste Revolutionär, das wird es nie geben. Und das ist das Irre, dass dieser Prozess natürlich nicht abgeschlossen ist. Ne? Die Geschichte steht nicht still. Das geht jetzt weiter. Wir erleben eine enorme technische Revolution, der Beginn des zweiten Maschinenzeitalters. Und klar wird sein, dass dieses zweite Maschinenzeitalter langfristig dazu führen wird, manchmal auch mittelfristig, dass die Anzahl der bezahlten Arbeit vermutlich weniger wird und die Anzahl der Freizeit für viele Menschen deutlich größer wird, jedenfalls in den Industrieländern.
Kann man sagen, dass unsere Arbeitswelt heute eigentlich so gut ist, wie sie doch nie zuvor gewesen ist?
Ja, das würde ich ganz unbedingt sagen. Und deswegen gibt es ja auch viele Leute, die möchten auch gar nicht, dass sie sich verändert. Ja, weil man sagt, im historischen Maßstab und auch im geografischen Maßstab, ja, in welchem Land der Welt möchte man denn teilen? Und in welche Zeit möchte man denn lieber zurück? Wo möchte man denn lieber gearbeitet haben? Dann stellt man natürlich fest, dass wir in einer unglaublich privilegierten Gesellschaft leben und viele Menschen auch Angst haben, wenn wir da jetzt irgendetwas verändern, ja, dann bricht bestimmt das Chaos aus. Tatsache ist aber, dass damit die Dinge die gleichen bleiben, sie sich verändern müssen. Und diese Veränderungen kommen durch die Technik, ob wir wollen oder nicht, weil neue Technik zu einer neuen Ökonomie führt. Und neue Ökonomie führt auch immer zu starken Veränderungen in der Gesellschaft.
Das heißt, Richard, wir reden ja immer von der digitalen Transformation rauf und runter und in jede Konferenz, die man dann auch besucht. Aber eigentlich sollten wir von einer Gesellschaftstransformation reden.
Ja, sogar von einer Revolution. Das Wort Revolution ist ja, bedeutet im Wortsinne Umwälzung. Ja, und da geht tatsächlich eine Umwälzung einher. Ich meine, das Wort Revolution ist ja nicht an rote Fahnen oder an Blutvergießen geknüpft. Ja, wir sprechen ja auch von den industriellen Revolutionen, von technischen Revolutionen. Und das ist schon eine Umwälzung. Transformation ist es vielleicht aus der Sicht der Betriebswirtschaft. Ich transformiere meinen Betrieb. Da ist das richtige Begriff. Ja, so ganz allmählich baue ich den um. Aber was die Gesellschaft anbelangt, können wir schon davon ausgehen, dass Gesellschaften sicherlich in 3 oder 4 Jahrzehnten sehr viel anders aussehen werden als jetzt.
Aber sagen wir, Richard, ist es nicht gefährlich, immer mit diesem Begriff der Revolution zu zünkeln, der ja auch sinngemäß immer auf einen sehr abrupten, schnellen Wandel eigentlich abzielt? Aber das, was wir doch sehen, ist doch schon eher ein schrittweiser, evolutionärer Prozess, der vielleicht in seinem Effekt dann revolutionär wirkt, disruptiv wirkt, wenn wir jetzt mal noch einen weiteren Begriff bemühen. Aber das, was doch jetzt passiert, ist doch nicht so dass über Nacht da passiert was und auf einmal ist alles anders. Ich habe da ein bisschen mein Problem damit, weil es deckt natürlich auch gewisse Erwartungshaltung von den Menschen. Ja, wo ist denn jetzt die große New Work Revolution? Wo ist denn die 4. industrielle Revolution? Ich kann sie nicht wirklich sehen. Die Dinge sehen immer noch sehr ähnlich aus wie noch vor einigen Jahren.
Du bist ein sehr ungeduldiger Mensch, Philipp. Die erste industrielle Revolution, ja, also die mit der Inventur der Dampfmaschine durch James Watt begann, ja, in den 1750er Jahren, bis zu dem Punkt, dass sie sich flächendeckend durchgesetzt hat in Europa, vergingen 100 Jahre.
Richtig.
Und trotzdem reden wir von der industriellen Revolution. Und warum sagen wir Revolution? Weil in diesen 100 Jahren am Ende alles anders war als vorher. Kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Eine Gesellschaft komplett umgewälzt wurde. Eine neue DNA entstand, die bürgerliche Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft. Etwas, was es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hatte. Das sind enorme Veränderungen. Und ich glaube, dass die vierte industrielle Revolution, die das zweite Maschinenzeitalter einleitet, dass die keine 100 Jahre braucht, sondern dass es hier mit einem revolutionären Prozess in sehr wenigen Jahrzehnten, 2, 3, 4 Jahrzehnten handelt. Und da finde ich den Begriff der Revolution ganz neutral als Beschreibung und überhaupt nicht als zündend. Ich sage auch häufig in meinen Vorträgen, dass es also hier auf Blutvergießen, Barrikaden und so weiter nicht ankommt, sondern dass wir davon ausgehen müssen, dass wenn sich Technik und Wirtschaft dermaßen verändern, selbstverständlich sich auch Gesellschaft verändert und dass das eine Gestaltungsaufgabe ist, damit sie sich positiv verändert.
Richard, wie sieht das aus mit der Bildung? Wir haben unser Bildungssystem so aufgebaut, dass es da auch ausgerichtet ist auf unsere Gesellschaft, wie sie jetzt auch heute ist. Was ist deine Vision von der Bildung für die Zukunft?
Ja, wir haben, wie du richtig sagst, ein Bildungssystem, das aus guten Gründen so ist, wie es ist. Es ist nämlich für die Bedürfnisse des 19. Jahrhunderts mal zugeschneidert worden. Unser Bildungssystem entspringt ursprünglich der Vorstellung, dass eine bürgerliche Gesellschaft, erste industrielle Revolution, andere Anforderungen an ihre Beteiligten stellt als vorher. Also vorher gab es Untertanen und die waren zum allergrößten Teil Bauern. Die industrielle Revolution führt erst zu Handwerksberufen, führt dann dazu zu Industriearbeitern, führt zu komplexen, differenzierten bürgerlichen Gesellschaften. Da braucht man viele Juristen, da braucht man alle möglichen Leute für alle erdenklichen Positionen. Krankenhäuser entstehen, dafür braucht man Ärzte, Institutionen entstehen, da muss man Leute haben, die da arbeiten können und so weiter. Und das Wichtigste war, dass man möglichst viele dazu befähigt, dazugehören zu können. Also mindestens so viele, wie man brauchte, und diese Zahl wuchs immer weiter. Wichtig war aber auch, dass man gute Untertanen hervorbrachte. Denn diese Gesellschaft, in der das stattfand, war keine demokratische Gesellschaft, sondern das war das Kaiserreich in Deutschland und auch in Österreich und so weiter, wo diese Prozesse stattfanden. Deswegen ist das ganze System danach ausgerichtet, dass es quasi einen König gibt, das ist dann der Lehrer, ja, und dann gibt es seine Untertanen und die müssen tun, was der sagt. Und dann hat man noch sogar so Relikte aus dem Klosterleben übernommen, so diese 45 Minuten Unterricht und wann dann Pause ist und so weiter. Also man hat das gebaut nach den Bedürfnissen der damaligen Zeit. So, jetzt kommen wir heute in eine Gesellschaft, wo die vorgefundene Arbeit insgesamt weniger wird, die selbstgesuchte Arbeit wird größer. Wir kommen in eine Gesellschaft, in der Menschen vielleicht im Leben in sehr vielen verschiedenen Tätigkeiten arbeiten werden. Und für meinen 19-jährigen Sohn ist eigentlich die Vorstellung, ein Leben lang das Gleiche zu arbeiten, eine finstere Drohung und keine beruhigende Perspektive. Und du kommst auch in eine Welt, wo das etwas seltener werden wird. Das wird es zwar geben, aber es wird insgesamt seltener. Jetzt ist ja das Wichtigste im Bildungssystem zu sagen, wir müssen Kinder dazu befähigen, in einer sehr komplexen Welt und sehr komplexen Arbeitswelt sich zurechtzufinden und ihren eigenen Weg zu gehen. Und das Wichtigste, was sie dafür können müssen, ist A, eine hohe intrinsische Motivation zu haben. Das heißt, die müssen das wollen. Das muss man nicht nur können, das muss man wollen. Ja, also man muss hungrig aufs Leben sein und sagen, da möchte ich mir meinen eigenen Pfad irgendwo durchschlagen und das Richtige für mich finden. Nun haben wir aber ein Schulsystem, das gänzlich auf extrinsische Motivation ausgerichtet ist. Ich arbeite nicht für mich selbst in der Schule, das ist ja eine Legende, sondern ich arbeite de facto jedes Mal für Zensuren. So wie ich später sonst für Geld arbeite. Und damit wird diese Fähigkeit der intrinsischen Motivation, die jedes Kind mitbringt, wenn es eingeschult wird, im Laufe des Schulalltags massiv korrumpiert. Und das ist nicht die richtige Vorbereitung. Das Zweite ist, wenn jemand große Stärken und Neigungen hat, dann kann er in unserem Schulsystem kaum gefördert werden. Wir reden ja viel davon, was brauchen wir nicht alles an hochbegabten und tollen IT-Spezialisten in der Zukunft. Wir haben aber das große Problem, dass die in unserem Schulsystem nicht gefördert werden können. Ja, wenn man im 10. Schuljahr als absoluter Mathe- und IT-Crack gemeinsam mit Leuten unterrichtet wird, die die binomische Formel nicht wirklich beherrschen, das ist ungefähr ein Drittel der Klasse, dann ist das keine optimale Förderung mehr. Deswegen müssen wir weg von diesem Jahrgangs- und Fächerdenken, ja, und viel stärker hin zu Neigungen, Projekten. Und vor allen Dingen, dass man sehr früh lernt, seinen eigenen Parcours zu wählen, weil das ist die Fähigkeit, die man nachher im Leben auch braucht.
Glaubst du wirklich dran, dass das passieren wird? Also
natürlich glaube ich daran, dass das passieren wird, aber ich weiß, ich habe ja schon vor 10 Jahren ein Buch darüber geschrieben, dass die Kultusbürokratie zu den verkrustetsten Dingen in unserem Staat gehört. Das kann man auch mal interessant, man müsste mal eine Sozialpsychologie von Kultusbürokratie schreiben und fragen, was sind das für Leute und warum ist das so? Also letztlich ist es nicht der politische Wille, es ist auch nicht der Wille der Lehrer oder der Eltern oder der Schüler, der das verhindert, sondern was es tatsächlich verhindert, ist ein Übermaß an vorsichtiger Bürokratie, die jeden Umbau behindert.
Aber wäre es in diesem Zusammenhang nicht, klüger, ein gewisses Maß an Pragmatismus walten zu lassen, zu sagen, anstatt jetzt mit der Höchstforderung einzusteigen, also wir krempeln alles komplett um, fangen wir doch erstmal mit ein paar Basics an, wo es ja auch schon in den Schulen mangelt, wo man sagt, okay, wir sind hier in einer wohlhabenden Industrienation, aber vernachlässigen in vielen Bereichen das Bildungssystem ja heute auch schon und machen viele handwerkliche Fehler. Ich habe den Eindruck, dass wir uns manchmal auch sehr stark in diesen Diskussionen verlieren und im Prinzip ein Jahrgang nach dem anderen dann natürlich auch die Leidtragenden sind, weil sie eben nicht von diesen schönen Zukunftsideen partizipieren oder profitieren können.
Also das, was du sagst, ist das, was man seit 20 Jahren macht, also seit PISA. Also seit PISA überlegt man sich, wie können wir an das System irgendwas anflicken, was den Ansprüchen der Zukunftsgesellschaft entspricht. Können wir nicht einfach lernen einführen oder einfach Glück oder Sinn. Ja, am besten schreibt man noch Klausuren darin und kriegt eine Note. Und daran diesem Beispiel sieht man, wenn man die Systemarchitektur nicht verändert, dann nützt das Anflicken relativ wenig. Das Problem ist, es wird alles mehr. Ne, mit jedem neuen Fach und jeder Idee wird was mehr, aber auf der anderen Seite wird auch nie was weggenommen. Und wenn die Grundarchitektur eben so ist, dass wir dieses Fächer- und Jahrgangsstufensystem haben, dann ist das nicht unbegrenzt elastisch. Wir versuchen das aber immer. Das muss noch rein und das wird geändert und so weiter. Das kommt dazu. Und eigentlich, wenn man guckt, wenn ich meinen Sohn angucke, der jetzt Abitur macht und mich angucke damals, was sich am meisten verändert hat in der Schule ist, dass alles mehr geworden ist. Es ist nicht schwerer geworden, aber es ist alles mehr geworden. Wir haben also nie irgendwo einen Schnitt gemacht und haben gesagt, wir beladen das Schiff zu schwer. Ja, müssten wir nicht ein anderes Schiff entwickeln. Und ich glaube, dass wir das müssen. Das ist wichtig, dass nicht jetzt der Kultusminister sagt, von morgen an bauen wir neue Schulen, weil so funktioniert das nicht. Sondern jetzt kommt der Transformationsgedanke. Die Kultusministerien müssen die Leine verlängern, an der sie die Schulen gängeln und den Schulen selber mehr eigene Entwicklungsmöglichkeiten geben und sie gleichzeitig mit Ideen füttern, von denen die sich aber dann überlegen, welche davon möchten sie realisieren. Das hängt ja immer davon ab, Schule im sozialen Brennpunkt ist nicht dasselbe wie im Villenvorort und. Aber mehr Freiheit für die Schulen, das ist die allererste Voraussetzung, weil tatsächlich ist es hier so, man muss ganz viele Schulen transformieren, dass sie müssen sich selber transformieren, damit am Ende eine Bildungsrevolution dabei rauskommt. Eine Bildungsrevolution von oben geht nicht.
Ich stelle mir nur die Frage, diese Veränderung, die du dir auch förderst, also Freiheit für alle, das wird ja nur dann funktionieren, wenn wir jetzt schon Generationen entwickeln und mit der richtigen Bildung versorgen. Und das passiert ja nicht. Und wenn wir jetzt sozusagen Jahrgang für Jahrgang diese Zeit verlieren, wann werden wir dann anfangen, die wirklich großen Themen dann auch zu adressieren? Also das ist einfach etwas, was mir massiv Sorgen macht. Wie viel unglaublich viel Zeit in der Diskussion über Transformation und diese ganzen geflügelten Wörter.
Ja, völlig richtig. Wir haben ein Dilemma, das William Godwin schon kannte. Dass um diese großen Transformations- oder Revolutionsprozesse tatsächlich zu realisieren, ja, man eine Bildungsrevolution bräuchte, aus der bereits die Leute hervorgegangen sind, die sowas können. Und solange diese Leute, die sowas können, nicht in verantwortlichen Positionen sind, gibt es keine Bildungsrevolution. Das heißt also, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn ich von zukünftigen Gesellschaften rede, wo die Leute mehr Freiheit haben im Hinblick auf Freiheit vom Arbeitszwang, dann setzt das voraus, dass diese Menschen nicht nur genug Geld in der Tasche haben, sondern auch genug gute Pläne für den Tag. Das heißt, ich brauche genau die Schüler, die ich mir nach einer Bildungsrevolution wünsche, die aber im Augenblick noch nicht da sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Entwicklungen parallel stattfinden. Also der Umbau des Sozialstaates, über den ich schreibe, der Umbau der Arbeitsgesellschaft kann nur parallel mit einem Umbau des Bildungssystems einhergehen. Hier kann man nicht sagen, wir fangen mal mit dem ersten an und dann machen wir das zweite. Sondern das sind Prozesse, die müssen parallel stattfinden, damit sie funktionieren. Und die Geschichte lehrt uns, dass das noch nie funktioniert hat. Also wir haben auch früher technisch-industrielle Revolutionen gehabt und dann kamen die Auswirkungen. Ja, Massenarbeitslosigkeit gab es in der ersten industriellen Revolution, gab es auch in der zweiten industriellen Revolution. Und dann hat man überlegt, jetzt brauchen wir so und so viele Leute, jetzt müssen wir das alles ändern. Und dann hat man immer aus der Not heraus das Bildungssystem verändert. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal ein bisschen mehr antizipatorisches Denken gäbe und wenn wir wirklich hingehen würden, diese Prozesse vor Augen, die Aufgabe ernster zu nehmen, unser Schulsystem zu transformieren.
Richard, müssen wir ein bisschen an der German Angst arbeiten, damit das dann auch so geschieht, dass wir dann vielleicht Karl Valentin bemühen können, also ohne Ende kein Neuanfang?
Ja, also die deutsche Angst hängt ja sehr wesentlich damit zusammen, dass es Deutschland im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern in der Welt sehr gut geht. Die Deutschen sind deswegen so ängstlich, weil sie so viel zu verlieren haben und sich noch gut daran erinnern können, durch ein, zwei Weltkriege, ein kollektiven Gedächtnis, wo ganz viele Leute ganz, ganz viel verloren haben. Und dass wir jetzt so lange nichts verloren haben, ich denke mal so an die Generation meines Großvaters, war für ihn der größte Segen, den es überhaupt gab. Nun ist es aber so, wenn man mehr Angst hat, was zu verlieren, als Lust, was Neues zu gewinnen, dann entsteht eine gewisse ängstliche Mentalität. Und die ist in Deutschland sicherlich insgesamt sehr stark ausgeprägt. Allerdings die Prozesse, über die wir hier reden, also die Transformationen der Industriegesellschaften, die finden natürlich in allen fortgeschrittenen Industriegesellschaften statt. Und man muss sagen, Probleme, wie wir die in Deutschland haben, haben wir in fast allen anderen Ländern auch.
Zum Thema Arbeitswelt, das ist ja auch ein Thema, das du sehr ausführlich in einem Buch adressierst, würde ich dich gern mit einer These konfrontieren. Und zwar stammt diese These der Zukunftsstudie KI 235 Plus von Münchner Kreis und eine Bertelsmann-Studie, die wir herausgegeben haben im Jahr 2020. Und wir haben eine These aufgestellt und von den deutschen KI-Expertinnen und Experten bewerten lassen. Das war die reguläre Wochenarbeitszeit, in Klammern Erwerbsarbeit, hat sich in Deutschland aufgrund des Einsatzes von KI-Technologien im Vergleich zu heute halbiert. Und in unserer Studie haben dann über 70% der Befragten, das war eine erhebliche Zahl, sich geäußert, dass das entweder nie stattfinden wird oder nicht früher als im Jahr 2035. Was wäre da dein Kommentar dazu?
Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben im Augenblick eigentlich die Situation, dass wir schon sehr, sehr viel digitale Technik haben, die wir einsetzen könnten, KI, Deep Learning und so weiter, die tatsächlich dazu führt, dass die Leute weniger arbeiten könnten. Jetzt haben wir aber das Problem, wie lange dauert das zwischen dem Einkauf und der Implementierung solcher Systeme und dass sie sich tatsächlich auszahlen und rentieren? Da haben wir einen riesigen Gap. Da ist in den letzten Jahren fast gar nichts passiert. Das heißt also gerade bei den Banken und Versicherungen vollgetankt mit einer Digitaltechnik, die eigentlich erlaubt, mit weniger menschlichem Personal zu arbeiten. Aber nichts davon funktioniert so, dass es sich am Ende auch rentiert. Und ich glaube, dass wir es hier mit etwas zu tun haben. Es ist ein Begriff aus der Klimadiskussion, den würde ich ja gerne übertragen, mit Kippelementen. In der Klimadiskussion ist das so, dass man sagt, die Erderwärmung, die steigt zwar kontinuierlich an, aber auf bestimmten Stufen gibt es Ereignisse, die dazu führen, dass alles anders wird. Zum Beispiel, wenn der Golfstrom oder der Humboldtstrom umgeleitet werden oder wenn das arktische Eis geschmolzen sein wird und so weiter. Und das ist hier, glaube ich, ähnlich. Also ich glaube, es gibt irgendwann Sprünge, wo sich bestimmte Dinge tatsächlich rentieren und die werden dann ziemlich flächendeckend eingesetzt. Und deswegen glaube ich schon, dass wir davon ausgehen, dass in den nächsten, ich sage mal ganz grob 20 Jahren, geistige Routinearbeit in Deutschland sehr viel weniger geworden sein wird. Wie man das jetzt verteilt, ob da Leute entlassen werden, Leute weniger arbeiten, das ist immer eine andere Frage. Aber das wird deutlich runtergehen, das glaube ich schon. Aber das ist keine ganz kontinuierliche Linie, sondern es ist eine sprunghafte Entwicklung.
Michael, du sprichst also in diese Entwicklungen auch darin, dass wir in einer Sinngesellschaft uns befinden werden oder schon fast befinden sollten. Was hat das war eine Auswirkung deiner Meinung nach auf Umschulungen? Also ich habe mal gelesen, Umschulungen sind ein klassisches Instrument der Erwerbsarbeitsgesellschaft. Werden die abgeschafft in den Betrieben oder wie wird das aussehen?
Also das ist ein interessantes Thema. Ich würde zwei Begriffe versuchen, ein bisschen klarer zu fassen. Das eine ist die der Umschulung, der andere ist die der Weiterbildung. Was Umschulungen anbelangt, waren sie in der Geschichte der Bundesrepublik keine große Erfolgsgeschichte. Also wenn man historisch sich anguckt, wenn Strukturkrisen in bestimmten Branchen waren und man geguckt hat, wie viele Leute wurden dann umgeschult und haben was ganz anderes gemacht, ist nicht so wahnsinnig beeindruckend. Die richtig beeindruckende Geschichte ist die Weiterbildung. Da ist es betriebliche Weiterbildung, staatlich geförderte Weiterbildung. Also muss ja nur daran denken, was wurde aus den Druckern und den Schriftsetzern, ja, als die dann umgeschult wurden, ja, umgeschult kann man gar nicht sagen, weitergebildet ist eben der richtige Ausdruck, weitergebildet wurden zu Medienfachleuten. Und das hat eigentlich immer sehr, sehr gut geklappt. Und das gibt auch vielen deutschen Ökonomen so die Hoffnung, dass das auch in Zukunft gut klappen wird. Mit Umschulungen machen wir eigentlich nicht so gute Erfahrungen. Und in Zukunft, ich habe da unlängst mit Gewerkschaften, ganz grünen Gewerkschaftsvertretern, ja, die gesagt haben, ja, müssen wir halt Umschulungen machen. Und ich gedacht habe, Umschulungen kann man dann machen, wenn die Leute sagen, Hauptsache Arbeit. Das ist so ein Rezept aus der alten Erwerbsarbeitsgesellschaft. Aber wenn die Leute sagen, ich muss das auch gerne machen, was ich da mache oder einen Sinn drin sehen, dann wird das mit den Umschulungen schwierig. Ich benutze immer das krasse Beispiel, dass ich sage, wenn ein Straßenbahnfahrer in 7 oder 8 Jahren seine Arbeit verliert, weil die dann tatsächlich vollautomatisch fahren, vielleicht sogar schon eher, und ich ihm dann anschließend sage, wir brauchen händeringend Altenpfleger, dann glaube ich, wird die Anzahl der Straßenbahnfahrer, die dann Altenpfleger werden wollen, in einem Mikroprozentsatz sein. Und es macht auch keinen Sinn, jemanden mit 1000 Motivationen dazu zu bringen, eine solche Tätigkeit, eine Empathietätigkeit zu machen, der nicht ausreichend über Empathie verfügt oder einfach keinen Bock drauf hat. Deswegen so richtig an die große Umschulung glaube ich nicht, an die Weiterbildung glaube ich schon, aber der Wettlauf zwischen Mensch und Maschine, na, der alte Wettlauf, der wird immer steiler und schwieriger. Und es wird schon viele geben, die dem nicht mehr intellektuell gewachsen sind.
Um bei deinem Beispiel zu bleiben, vielleicht nicht, er wird dann vielleicht nicht Altenpfleger, sondern sitzt in der Zentrale und hat sozusagen als übergeordneter Operator dann eher eine Steuerungsfunktion, eine Orchestrierungsfunktion. Das wäre ja natürlich schon möglich, aber das setzt natürlich auch voraus, dass man sich intensiv mit Weiterbildung beschäftigt. Das stößt jetzt bei uns ein ganz großes Thema auf. Das ist das.
Darf ich noch kurz dazwischen gehen?
Ja, bitte.
Wenn eine mittlere Stadt 500 Straßenbahnfahrer hat,
ja,
dann kann ich ihn als Operator in der Zentrale nur 5 gebrauchen.
Mhm.
Na, das heißt, das wird jetzt keine 1:1 Ersetzung.
Das ist klar.
Ja.
Das ist klar.
Ja.
Das ist ab. Bin ich vollkommen bei dir. Nochmal zurück zum Thema Weiterbildung. Vor zwei, drei Jahren etwa hat der Bitkom, Großdigitalverband, herausgefunden, dass deutsche Unternehmen im Schnitt 1,8 Tage an Weiterbildung in ihre Mitarbeitende investieren. Da kann man sich dann schon vorstellen, da wird man große Sprünge machen können. Da ist dann alles über KI, Quantencomputing und agile Arbeitsweisen dann sicherlich gut abgebildet. Was müssen wir denn tun, dass wir diese Weiterbildungskultur auch wirklich herstellen und nicht nur für diejenigen, die in der Bubble ja schon drin sind und Zugang zu Wissen haben und das auch intrinsisch tun, sondern auch für die vielen direkten Mitarbeiter, die im Operativen unterwegs sind, die bisher mit diesen ganzen Themen sehr, sehr wenig Berührungspunkte hatten. Das ist im Übrigen auch etwas, was mich massiv stört. Wir tun ja, und da schließe ich uns alle ein, immer so, das ist ja alles so trivial und klar, künstliche Intelligenz und Internet der Dinge. Aber da gibt es ja noch ganz viele Menschen, die einen ganz normalen praktischen Beruf haben und die damit einfach keine Berührungspunkte haben. Also aus meiner Sicht sind wir noch sehr, sehr weit weg von dieser Weiterbildungskultur, die ganz intuitiv und für alle zugänglich ist. Was ist deine Einschätzung dazu, Richard?
Das ist richtig. Also Weiterbildung war so in den 70er, 80er Jahren natürlich ein riesiges Thema gewesen wegen der Strukturumwandlung, weil es die große Automatisierung einsetzte, Roboterisierung, Automobilindustrie und so weiter. Heute ist das Thema kleiner geworden und die Aufmerksamkeit darauf ist geringer geworden. Und jetzt muss man sagen, es gibt natürlich auch viele Firmen, die an Weiterbildung gar nicht so ein großes Interesse haben, weil sie davon ausgehen, dass ihre Mitarbeiter diesen Sprung, diesen technologischen Sprung in andere Dimensionen gar nicht mitgehen können und hoffen, dass sie schlichtweg ersetzen können. Die sind dann gar nicht so begierig darauf, eine Weiterbildungskultur in ihrer Firma überhaupt hervorzubringen, weil sie gar nicht auf Weiterbildung setzen. Das macht die Sache schwierig, dass von jetzt oben, ne, von aus Landesebene oder Bundesebene die Menschen dazu zu verpflichten. Das wird also auf die Art und Weise nicht gehen. Andere Unternehmen werden ein hohes Interesse daran haben, dass mit den stetig steigenden Anforderungen der Technik ihre Mitarbeiter auch mitkommen. Also Weiterbildung wird sicherlich ein größeres Thema werden. Aber wie sich das ganz genau organisieren lässt, da bin ich auch kein Fachmann für, das muss ich sagen. Ja. Wir müssen vor allen Dingen immer die Frage machen, wer hat an Weiterbildung ein Interesse und wer hat das nicht? Und da, wo das Interesse ist, wie kann das entsprechend gefördert werden? Und da sind wir reden immer von lebenslangem Lernen. Ja, das hat sich überall durchgesetzt. Es gibt keiner, der das nicht sagt.
Ja.
Aber die ganz konkrete Weiterbildung, ich glaube, da sind wir noch lange nicht da, wo wir sein müssten, wenn wir einen erheblichen Teil der Leute mitnehmen wollen ins zweite Maschinenzeitalter.
Es ist halt ein Henne-Ei-Problem, ich sag's dir ganz ehrlich. In den meisten Unternehmen sind die Leute so unter Strom und mit Projekten und Aufgaben vollgepumpt, dass man da immer wunderbar lebenslanges Lernen dann auf große Posters schreiben kann und dann hört man inspirierende Ansprachen von Work-Experten. Aber wenn du halt am Ende der Woche sowieso schon so viel Überstunden gemacht hast, wann sollst du denn dann dich weiterbilden? Und wir können ja nicht erwarten, dass die Menschen dann zu Hause nach 20 Uhr dann auf der Couch sitzen und dann noch ganz genüsslich sich in irgendeiner Weise weiterbilden.
Also, ja, also eine wichtige Voraussetzung wäre, dass die Durchschnittsarbeitszeit sinkt. Und da ich ja glaube, dass das theoretisch möglich ist, weil jede technische Revolution on the long run immer zu einer Senkung der Durchschnittsarbeitszeit geführt hat, könnte man ja sagen, dadurch, dass diese technische Revolution unterm Strich dazu führt, dass die Menschen weniger arbeiten, haben sie gleichzeitig mehr Zeit, sich weiterzubilden.
Tun sie es dann auch,
Richard? Naja, sie würden es dann tun, wenn sie eine starke intrinsische Motivation haben. Und da landen wir wieder beim Bildungssystem, dass diese intrinsische Motivation im Regelfall ziemlich zermürbt.
Richard, was mich spannenderweise interessiert an dem, was du geschrieben hast, du bist ein großer Verfechter vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und wird diese Art zu leben auch die Zukunftsberufe verändern? Also was wir arbeiten?
Ja, das glaube ich schon. Also großer Verfechter, da muss ich so sagen, als ich das erste Mal die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens so mich damit auseinandergesetzt habe vor etwa 10 Jahren, fand ich, dass das eine Schnapsidee ist. Ich konnte dem überhaupt nichts abgewinnen. Ich konnte auch den Leuten nichts abgewinnen, die für diese Idee einstanden. Die kamen mir ein bisschen weltfremd vor. Jetzt habe ich mich in den letzten 10 Jahren mit der Digitalisierung beschäftigt, 3 Bücher darüber geschrieben. Und je tiefer ich in diese Materie eingedrungen bin, umso klarer wurde mir, dass der Sozialstaat, wie wir ihn bisher kennen, das zweite Maschinenzeitalter nicht überlebt. Dann geht es einfach darum, eine Alternative zu finden. Und jetzt gibt es ja Millionen verschiedene Konzepte. Also wenn wir über das Grundeinkommen reden, redet jeder über etwas anderes. Und mir versucht, etwas auszudenken, etwas zu designen, von dem ich mir erhoffe, dass das den Sozialstaat sinnvollerweise auch hier wieder on the long run ersetzen wird. Ja, ich wünsche mir jetzt keine Volksabstimmung über das Grundeinkommen morgen in Deutschland, sondern ich sehe da einen Transformationsprozess hin von einem Sozialstaat, der in dessen Mittelpunkt der Arbeitsgedanke steht, hin zu einer Grundsicherung, die Existenz und Arbeit voneinander trennt. Und ich glaube, dass das auch passieren wird und dass es dafür auch gar keinen ganz großen politischen Kampf braucht, sondern dass das etwas ist, das sich aus einer gewissen Notwendigkeit heraus ergibt. Und wenn ein Land damit anfängt, werden wir sehen, wie schnell andere Länder das Gleiche machen. Denn normalerweise entsteht gesellschaftlicher Fortschritt durch Abgucken. Ja, also kapieren kommt meistens erst von kopieren. Ja, also erst gucken wir uns dann jedem anderen was ab und dann sehen wir, was es bringt.
Würde es sich dann sozusagen auch, würden sich so Länder wie die USA oder China sich das dann auch abgucken aus deiner Sicht darauf?
Naja, die USA war das einzige Land der Welt, das schon mal ein Grundeinkommen einführen wollte. Ja, Richard Nixon wollte Anfang der 70er Jahre ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Vor allem in erster Linie, um seinen Konkurrenten George McGovern, also den demokratischen Konkurrenten, auszustechen, für den James Tobin, ne, vielen Leuten bekannt durch die Tobin-Tax, ein Konzept ausgearbeitet hatte, wo er sich vorgestellt hat, dass es eine Grundsicherung in den USA gibt, die es ja bis heute in dieser Form eigentlich nicht gibt. Und es gab sehr konservative Vertreter wie Milton Friedman, Chicago Boy, Neoliberaler quasi, die auch für ein Grundeinkommen waren, allerdings nicht für das gleiche Grundeinkommen, über das ich rede. Aber wenn man sich mal anguckt, wenn man Menschen spricht im Silicon Valley, ja, also da ist es schwer, überhaupt irgendjemand zu finden, der nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist.
Sehr, sehr spannend, Richard, wenn das also mit dem bedingungslosen Einkommen dann auch so weitergeht. Bislang ist die Wirtschaft irgendwie so lenkend für das, was passiert im Staat. Wird dann der Mensch der Lenker vom Staat werden, im bildlichen Sinne, wenn er mehr Zeit hat?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin nicht so sehr optimistisch, was so Ideen anbelangt von mehr Basisdemokratie in der Zukunft. Ich habe auch immer mit der Piratenpartei gefremdelt. Weil ich glaube, dass das im Zweifelsfalle eher radikalen und extremistischen Gemütern eine große Freude sein wird, sich direkt zu beteiligen und dass sehr viele nette, ausgeruhte, demokratische Menschen das nicht tun und dass dann eine Unwucht entsteht, ähnlich wie die Unwucht, die wir in den sozialen Medien haben. Also da bin ich, glaube ich, jetzt nicht so sehr dran, dass das jetzt so im Hinblick auf Demokratie eine große Veränderung wird. Aber ich glaube, dass es schon eine andere Gesellschaft ist, wenn Menschen sich das, was sie arbeiten und wie viel sie arbeiten, freier aussuchen können als jetzt. Das, glaube ich, wird schon an der Mentalität viel verändern. Es wird die Menschen aus meiner Perspektive nicht untüchtiger machen. Das ist ja die größte Angst, die damit einhergeht. Das hängt aber damit zusammen, dass ich mir ein Modell ausgedacht habe, wo man auf sein Grundeinkommen bis zu 20.000 Euro steuerfrei dazu verdienen kann. Ich würde also im Vergleich zum jetzigen Hartz-System die Arbeitsmotivation sicherlich stark steigern können. Ich glaube, dass es nicht so häufig vorkommen wird, dass Leute gar nicht arbeiten. Das gibt es, aber das wird nicht flächendeckend sein. Aber es wird häufig sein, dass Menschen nur Teilzeit arbeiten. Jetzt gibt es ja Bereiche, wo man sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Menschen Teilzeit arbeiten. Die vorhin genannte Altenpflege. Also demenzkranke Menschen auf einer Demenzstation zu pflegen. 37,5 Stunden in der Woche ist niemandem zuzumuten, weder dem Pfleger noch den Gepflegten. Wenn wir ein System hätten, dass jemand ein Grundeinkommen bekommt und das nur 3 Tage oder 4 Nachmittage oder wie auch immer macht, dann hat er natürlich viel mehr Kraft und Aufmerksamkeit dafür. Das heißt, gerade für diese Berufe, wo wir so einen starken Fachkräftemangel haben, wäre das natürlich wunderbar, wenn man Modelle machen könnte, dass man da eben nur Teilzeit arbeitet, gut ausgebildet, alles und so weiter, aber eben nicht 37,5 Stunden arbeiten muss. Und deswegen glaube ich, dass das zu einer großen Umorganisation führen könnte. Und wenn man es richtig gut macht, vielleicht auch da tatsächlich dazu, dass viele Bereiche, wo heute Fachkräftemangel herrscht, dass dieser Fachkräftemangel zurückgeht durch ein Grundeinkommen und nicht, wie viele Menschen als ersten Reflex denken, dann macht das überhaupt keiner mehr.
Das ist, Richard, natürlich toll, wenn alle auf Teilzeit sind, aber
Nicht alle. Also der Bundeskanzler wird nicht auf Teilzeit gehen und der CEO geht auch nicht auf Teilzeit und so weiter.
Finde ich schade. Es wäre so ein abwechselnder Bundeskanzler, ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes Jahr dann auch, also Bundeskanzler sein wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber wenn viele, viele Menschen auf Teilzeit dann auch gehen, hätten wir dann nicht ein Problem mit unserem Rentensystem?
Ja, also so wie wir unser Rentensystem jetzt finanzieren, haben wir schon das größtmögliche Problem. Das ist schon längst da. Und durch die demografische Entwicklung wird das komplett eskalieren. Meine, man muss sich das ja wirklich vorstellen. Sie werden die Zahlen wahrscheinlich kennen. Also unser Rentensystem wird mit 100 Milliarden jedes Jahr nicht finanziert, sondern staatlich bezuschusst. Finanziert wird es ja durch die Beiträge der Arbeitenden und der Arbeitgeber. Und weil das nicht ausreicht, mit 100 Milliarden im Jahr, das ist mehr als ein Viertel des gesamten Bundeshaushaltes, geht nur in die Bezuschussung der Rentenversicherung. Und wenn durch die Demografie Jahrgänge wie meiner 1964, der geburtenstärkste der Bundesrepublik, wenn wir alle in Rente gehen und mit Hilfe der digitalen Zaubermedizin 90 und 100 werden, da ist überhaupt nichts mehr zu finanzieren. Dann müssen 2 Arbeitende einen Rentner finanzieren. Also dieses System geht sowieso kaputt. Da brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Beim Grundeinkommen wäre es ja so, dass das Grundeinkommen identisch mit der Rente ist. Das heißt, es ist dieser Garantiebetrag von 1.300, 1.400, 1.500 Euro. Den bekomme ich ein Leben lang, das ist auch meine Rente. So, und wenn ich jetzt sage, das ist mir aber im Alter zu wenig, dann steht mir natürlich genau wie jetzt frei, privat vorzusorgen. Mit einer Rentenversicherung oder was machen. Aber das wäre natürlich für Rentner erstmal großartig, denn die reale Rente liegt darunter in Deutschland. Die ganz, ganz wirkliche reale Rente, Frauen, Männer, Osten, Westen eingerechnet, liegt so bei 1.100 Euro. Die Durchschnittsrente, da gibt es dann auch viele, die weniger verdienen. Hier wäre das so, dass jeder eine Grundrente hätte in Höhe eines Grundeinkommens. Und das wäre natürlich großartig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn wir das nicht mehr allein über Arbeit finanzieren können, aber Sozialabgaben auf Arbeit, wie dann? Und es ist einmal der logischste Gedanke, dass man sagt, im zweiten Maschinenzeitalter, wenn sehr viel Wertschöpfung durch Maschinen geschieht, Warum werden die nicht genauso in das System mit einbezogen? Ist das wirklich wichtig, ob ein Mensch da eingezahlt hat oder eine Maschine? So, jetzt kann ich aber die Arbeitsleistung einer Maschine relativ schlecht ausrechnen. Und vor allen Dingen muss man den Begriff Maschine weiterfassen. Ja, der listige Bill Gates, ja, ist für eine Maschinensteuer. Warum? Weil Microsoft keine Maschinen baut. Ja, also keine Roboter baut, sondern Softwareprogramme macht. Und die müssen natürlich genauso besteuert werden. So, und weil das noch schwieriger ist, würde ich hingehen und würde sagen, wir machen das so, wir gucken darauf, was ist am Ende erwirtschaftet worden. Wir besteuern also nicht mehr die Arbeit, wir besteuern auch nicht die Maschinen, sondern wir besteuern ausschließlich das, was erwirtschaftet worden ist. Eine Wertschöpfungsabgabe führen wir einfach ein. Und damit würden wir schon mal sehr, sehr viel mehr Geld in die Sozialkassen bekommen. Sozialkassen, aus denen das bedingungslose Grundeinkommen finanziert wird. Und das Zweite ist, dass wir in einer Gesellschaft, in der die Finanzwirtschaft, die Realwirtschaft um bald das Hundertfache überragt, natürlich auch sehen müssen, dass wir da mehr abschöpfen. Wir können nicht allein die Realwirtschaft damit belasten, sondern wir müssen auch die Finanzwirtschaft mit ins Boot nehmen. Und über Mikrosteuern auf Finanztransaktionen kämen erstmal auch eine ganze Menge Geld zusammen.
Weil wir wissen, dass bei uns sehr viele Politikerinnen und Politiker auch zuhören, hoffen wir, dass diese Informationen jetzt gut angekommen sind und dann auch entsprechend geprüft werden. Leider sind wir schon ziemlich zeitlich fortgeschritten. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer zwei sozusagen Schnelldurchgangfragen und die würden wir gerne auch noch dir schnell stellen. Und zwar kannst du die auch gerne sehr kurz und in Stichpunkten beantworten, wenn du das denn möchtest und kannst. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, welche drei Themen für dich in der nächsten Zeit wirklich die dringendste Priorität haben. Und du kannst dir gerne aussuchen, auf welcher Ebene du das versuchst zu beantworten.
Also was absolute Priorität hat, ist, dass die Menschheit zusammenstehen muss im Kampf gegen den Klimawandel, weil es unverantwortlich wäre, wenn wir die Generation wären, und im Augenblick sind wir die, die unseren Enkeln das Leben auf diesem Planet nicht mehr ermöglicht. Das ist die allerwichtigste Frage unserer Zeit. Eine zweite Frage, die sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir bei dieser sogenannten Zeitenwende nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht in die Muster des 20. Jahrhunderts zurückfallen und jetzt über Jahrzehnte unglaubliche Summen in Aufrüstung oder sowas investieren. Das können wir uns im 21. Jahrhundert aus dem gerade genannten Grund nicht mehr leisten. Wir müssen also sehen, dass wir diese fürchterliche Spannung, die da entstanden ist durch den russischen Angriff, dass wir die Folgen davon abfedern und dass wir es schaffen, innerhalb weniger Jahre wieder in ein Verhältnis zu Russland zu kommen, das uns nicht dazu zwingt, dauerhaft weiter aufzurüsten. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe, weil wir sonst viel zu viel Energie und Ressourcen verbrauchen für etwas, was wir uns nicht mehr leisten können. Und das Dritte ist tatsächlich in unserer Gesellschaft dieser Umbau der Arbeitsgesellschaft. Und was wir dabei im Hintergrund immer überlegen müssen, ist die enorme soziale Ungleichheit in der Welt. Denn genauso wie uns der Klimawandel um die Ohren fliegt, ist natürlich auch das soziale Problem einer unglaublichen Ungleichheit in der Welt eine Zeitbombe. Mal abgesehen davon, dass einem die betroffenen Leute leid tun, die verhungern, vom Wohlstand ausgeschlossen sind, wird es auch dazu führen, dass es quasi unendliche Migrationsbewegungen, Bürgerkriege und so weiter gibt. Und auch dieses Problem müssen wir dringend lösen. Und das sind keine Probleme, die man in 10 oder 20 Jahren mit Patentlösungen lösen kann, aber wo wir viel größere Anstrengungen darauf verwenden müssen als bisher. Weil sonst brauchen wir über Grundeinkommen und privilegierte Arbeitsgesellschaften sowieso nicht mehr nachdenken.
So, lieber Richard, da kommt jetzt auch also meine letzte Frage, und das wäre, welche drei Sachen sollten die Menschen unbedingt lernen? Und du darfst gern dabei verraten, warum Harry Potter dabei auch eine Rolle spielen könnte.
Harry Potter, eine Rolle, das muss ich einbauen?
Nein, das musst du nicht.
Also bei Harry Potter denkst du wahrscheinlich daran, dass ich gesagt habe, dass unser Bildungssystem mehr von Harry Potter haben sollte, genau, und haben müsste. Ja, also Schulen, ich glaube, die wenigsten Kinder gehen so richtig gerne in die Schule, ja, aber jeder würde gerne nach Hogwarts gehen. Und wenn wir ein bisschen mehr Hogwarts einbauen können, das muss ja nicht die Zauberei sein, aber es kann ja schon Gryffindor gegen Slytherin in sportlichem Wettbewerb im Kopf rechnen und so weiter sein. Also wenn wir mehr vom englischen College-Geist, wo das ja herkommt, in unsere Schulen implementieren würden, dann wäre das toll. Der Menschheit wünschen, da bin ich immer deswegen sehr skeptisch. Philosophen mögen den Begriff Menschheit nicht so gerne. Carl Schmitt hat mal gesagt, wer Menschheit sagt, der will betrügen. Ja, weil die Menschen sind eine Gemeinde, der anzugehören nicht zu einer bestimmten Verhaltensweise verpflichtet. Jeder Mensch ist irgendwie anders als der andere. Deswegen kann man der Menschheit eigentlich keinen Ratschlag geben. Also wenn man schon so weit gehen will, dass man seiner eigenen Regierung Ratschläge gibt, ich finde, da ist der Rahmen dann auch schon wirklich auf das Maximalste gespannt. Und diese Ratschläge, die ich eben gebe, die haben wir alle angesprochen. Das betrifft der Umbau unserer Schulen, den Umbau unseres Sozialsystems. Und dass wir nicht versuchen, mit veralteten, verkrusteten Strukturen die Dynamik, die positive Dynamik aufzuhalten, die durch die Digitalisierung kommt.
Ein klares Plädoyer. Ich hoffe, dass wir uns ganz herzlich bei dir bedanken möchten. Das war unglaublich spannend, wie auch erwartet, mit dir uns zu unterhalten. Wir haben viel, viel mehr Fragen vorbereitet, aber es ist wahrscheinlich immer so, wenn man mit dir spricht, dann trifft man viele Bereiche an. Und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Ben und Philipp, ich danke euch. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, und Richard, ich sage ja auch herzlichen Dank. Das war das Gespräch mit dem Mann, der nicht gern Auto fährt. Den Begriff Menschheit meidet wie die Pest, aber ein bisschen mehr Zauberei für die Zukunft wünscht. Das war das Gespräch mit Richard David Precht, Schriftsteller, Philosoph, Publizist, Moderator, dessen neuestes Buch mit dem Titel Freiheit für alle, die Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, gerade herausgekommen ist. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine spannende Persönlichkeit, ebenso spannend wie Richard das heute gewesen ist, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst alles noch tut. Und ihr wisst es ja auch alle, die öfters zuhören, Philipp und ich, wir machen wieder Putzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak. Thank you.